Ja, hallo. Zum letzten Vortrag in diesem Vortragsblock von Pirmin Kalbera, der uns etwas zu Geodatenverarbeitung mit der Workflow Engine zeigt. Apache Airflow, der Begriff ist ja gerade schon mal im vorherigen Vortrag gefallen. Ich glaube, darum geht es auch ein bisschen. Ne? Gucken wir mal, was wir jetzt zu hören bekommen.
Ja, besten Dank. Das Thema bleibt. Es wird aber ein bisschen ausgeweitet, dass ich eigentlich ein bisschen einen Überblick zeigen will über verschiedene Workflow-Engines. Eben die bekannteste Apache Airflow und aber auch viele unbekannte. Zu mir ganz kurz, ich arbeite für SourcePool, wir sind in Zürich stationiert, wir machen Softwareentwicklung im Open-Source-GIS-Bereich, WebGIS, CoVC2 und auch Desktop-GIS mit QGIS, QGIS-Server und weitere OSGEO-Projekte. Geodatenprozessoren, das ist wahrscheinlich etwas, das fast alle hier im Raum irgendwann machen müssen. Wer in dem Bereich arbeitet, der muss Daten vorprozessieren oder konvertieren von einem Format ins andere. Also es ist eine sehr typische Aufgabe, die man im GIS-Bereich hat. Also man aktualisiert Daten, importiert irgendwoher oder man muss sie publizieren, also exportiert. Auch wieder vielleicht in verschiedenen Formaten. Ich will Raster prozessieren, haben wir gerade vorgesehen. Ich möchte vielleicht meinen Tilecache wöchentlich oder täglich updaten. Ist auch so ein Prozess. Und wie macht man das herkömmlich? Eben, das macht man schon immer. Man nutzt GEDAL, man nutzt GRASS, Python. Gibt sehr viele Möglichkeiten. Und wie orchestriert man das? Das ist vielleicht ein bisschen ein neuer Begriff, der ein bisschen moderner ist. So klassisch hat man, oder schon immer, Jahrzehnte hat man Cronjobs gemacht unter Unix. Halt morgens um 5 passiert das, 5:30 das. Das funktioniert weiterhin. Wenn es ein bisschen komplizierte Sachen ist, hat man vielleicht auch Makefiles gemacht, oder macht man immer noch, weil da kann man auch Abhängigkeiten machen, also so File-Prozessierungsketten kann ich mit Makefiles recht gut abbilden. Häufiger sind es irgendwelche Skripte, die ich dann mache, wo halt verschiedene Schritte drin sind. Oder was ich auch schon häufig bei Kunden gesehen habe, dass sie eine eigene DB aufsetzen, wo sie dann ihre Prozesse konfigurieren und daraus dann die Prozesse ableiten. Die Probleme, die man hat, gerade wenn man immer mehr solche Prozesse hat, dass es wartbar bleibt, man hat irgendwelche Skripte, ein paar Cronjobs, ein paar Skripts da und da. Wie organisiert man das? Man hat unterschiedliche Backends. Und auch, wie sieht man, ist alles schön durchgelaufen? Also klassischerweise, vielleicht sendet man am Schluss ein E-Mail und dann kriege ich halt jeden Morgen, sehe ich in meiner Inbox, ja, schaue ich E-Mails durch, aber sehe ich auch, wenn etwas einfach nicht kommt, ein E-Mail, wird schon ein bisschen schwieriger. Ich möchte vielleicht verteilen auf mehrere Server. Ich habe je nachdem die Abhängigkeiten, mein Job 1 will Python 2 und mein neuerer Job B will Python 3 haben und auf derselben Maschine kann das Ärger machen. Und deshalb ist es immer beliebter, dass man das in einen Container installiert, wo ich dann halt die Abhängigkeiten isoliert habe im jeweiligen Container. Und ich möchte gerne Log aggregieren von verschiedenen Prozessen. Ich möchte diese Logs allenfalls analysieren. Und ich möchte Prozesse monitoren und eine Alarmierung kriegen, wenn etwas schiefgegangen ist. Also das ist so ein bisschen auch die Wunschliste meines Workflow-Tools. Und jetzt ist in den letzten Jahren so ein neues Fach aufgekommen, Data Science. Eigentlich ein Fach, das es schon lange gibt, aber wurde ein bisschen, hat einen Namen gekriegt und es gibt sogar schon Studiengänge dazu. Und im Umfeld dieses neuen Fachs wurden auch viele neue Tools entwickelt. Es gibt so eine Liste Awesome Workflow Engines und hier habe ich jetzt die erste Seite bis C abgedeckt. Also das geht jetzt noch lange weiter. Also wirklich Dutzende von Software entstanden in den letzten Jahren, die solche Datenverarbeitungsworkflows vereinfachen sollen. Und ich stelle jetzt hier eigentlich eine Auswahl vor, die ich von Software, die ich je nachdem recht gut kenne oder die sehr verbreitet sind und gruppiere die auch ein bisschen, verschiedene Kategorien. um hier ein bisschen einen Überblick zu geben, was es so alles gibt. So, die erste Kategorie ist eigentlich, ich programmiere in Python und dass dieses Konzept, dass so ein Workflow muss als DAG, also ein Directed Acyclischer Graph, modellierbar sein. Das heißt, ich will keine Loops drin haben, dass ich wieder zurückspringe und so. Das ergibt mir so eine gewisse Optimierungsmöglichkeiten, dass ich denn der Ablauf berechenbar ist. Und das ist eben dieses Apache Airflow. Das ist eigentlich ja ein sehr bekanntes Tool in dem Umfeld, das es schon recht lange gibt. Und dass es dieses Konzept von diesem DAG auch bekannt gemacht hat. Das ist ein Screenshot davon. Ist sehr verbreitet. Ist ein bisschen, sagen wir, kompliziert zu betreiben, aufzusetzen. Und ja, eben diese, ich sage jetzt mal, diese neuen Entwickler, die fanden das nicht genug gut und mussten neuere Dinge machen, die ich jetzt hier auch zeige. Aber ist immer noch absolut gutes Tool. Ich zeige jetzt aber noch andere. Also eines, das recht im Trend ist, ist Dexter, das eigentlich nach dem gleichen Prinzip funktioniert, eben auch diese Directed Acyclischen Graphen. Man sieht es hier. Und hinten dran ist aber alles in Python. Das ist also sehr ähnlich. Und es ist vor allem optimiert auch auf parallele Prozessierung, dass es ermöglicht, oder sehr einfach macht, parallel auszuführen. Ist beispielhaft so weitere Eigenschaften von Dexter. Es gilt auch für andere modernere Workflow-Engines, dass es eben verschiedene Backends anbietet. Also es hat ein vereinfachtes API zu Pandas, zu DBT, zu Spark und es unterstützt die Ausführung direkt in einem Python-Prozess. Aber auch über Queues, Celery oder die Dask-Umgebung. Und es hat auch APIs zu Docker oder Kubernetes-Ausführung, die recht gut unterstützt wird. Es hat ein Python-API und es hat ein GraphQL-Web-API, wo viel stören kann. Das ist eben recht im Trend. Was ich jetzt festgestellt habe, wir haben wirklich Projekte umgesetzt mit dem, dass, ich sage jetzt, die einfachen Dinge recht kompliziert sind. Also eben komplizierte Dinge kann man machen, das ist ja gut, aber sagen, wenn ich einfach A, B, C machen will, dann ist das schon nicht trivial. Also das spricht ein bisschen gegen dieses Tool. Der Einstieg ist nicht so einfach. Und wenn man wirklich nur einfache Sachen machen will, soll man noch anderes anschauen. Sehr ähnlich ist Prefect. Scheint mir, das kenne ich jetzt am wenigsten von denen, die ich vorstelle. Aber es ist eigentlich so eine neue Konkurrenz zu Dexter, die ein bisschen Python-mäßig einfacher ist. Aber sehr ähnlich im Funktionsumfang. Also das war jetzt mal die erste Kategorie Python-Programmierung. Und jetzt gibt es so eine Mischkategorie Python Code vor allem, also ja, in erster Linie, aber gerade kombiniert mit Kommentaren, mit Texten und auch interaktiv. Also es sind diese Notebooks, also es gibt eigentlich ein typischer Vertreter davon, das ist das Jupyter Notebook. Das ermöglicht mir, halt gerade kommentierten Code zu machen, der im Webbrowser ausführbar ist. Also ich kann wirklich Schritt für Schritt ausführen. Das ist vor allem eigentlich so für wissenschaftliche Anwendungen sehr verbreitet, aber eignet sich wirklich auch für Workflows. Also ich kann eine komplizierte Verarbeitung dokumentieren, Code-Teile machen und ich kann das ausführen und ich kann es auch automatisiert ausführen. Das heißt eigentlich, man denkt nicht unbedingt daran, dass es auch ein Workflow-Tool ist, aber es ist es wirklich. Dann eine weitere Spezialkategorie sind SQL-basierte Workflow-Tools. In unserem Bereich arbeitet man sehr viel mit relationalen Datenbanken. Das heißt, eigentlich machen wir sehr viel SQL. Und es gibt ein sehr etabliert oder jetzt ein Tool, das sehr im Trend ist, das SQL-Verarbeitung macht und einen deklarativen Workflow hat. Das heißt, ich muss nur SQL programmieren und deklarieren, wie der Workflow aussieht. Und es ist auch zu sagen, dass SQL ja nicht nur auf relationale Datenbanken anwendbar ist, sondern es gibt auch Bibliotheken, die können SQL auf CSV machen, also auf andere Daten machen. Aber es ist doch eine gewisse Einschränkung, das heißt, hier kann ich wirklich nur Datenlogik implementieren und nicht ein File A vom Format A ins Format B konvertieren, also sowas Banales, was wir häufig machen müssen. Das ist DBT, eigentlich eben das Bekannte, das eigentlich eine eigene Kategorie begründet hat. Und hier sieht man so einen Überblick über ein DBT-Projekt. Also da hat es SQL-Files drin natürlich, wo die eigentliche die SQL-Logik drin ist. Und dann hat es diese YML, also YAML-Files, wo die Abläufe deklarativ implementiert sind. Und das ist, sagen wir, einfach gute Organisation und ist auch vorbereitet zum Testen, also dass ich Testfälle machen kann und dass ich halt nur einzelne Schritte ausführen kann. Also wenn ich wirklich SQL-orientiert bin, ist das ein sehr interessantes Tool. Eine neuere Kategorie, die auch im Trend ist, sind so Low-Code-Workflows. Das heißt, ich kann recht weit grafisch modellieren. Oder eben, ich muss keinen Code schreiben, also ich muss nicht Python schreiben. Eben meistens ist das so Node-basiert, so ein Node-Editor, wo ich, wir haben es vorher auch gesehen, wo ich dann verschiedene Schritte zusammenhängen kann. Was wahrscheinlich am bekanntesten ist, dieses Node-RED, also jetzt im Open-Source-Bereich, das kommt aber eigentlich, oder kommt aus der Automation, also Home Automation oder IoT, wo ich so Abläufe deklarativ machen kann oder so grafisch mit diesem Node-Editor. Lese mir den Sensor-Input, wenn er höher das ist, macht das, löse einen Alarm aus oder wenn er tiefer ist, macht das und das. Und das wird ab und zu auch für GIS-Anwendungen verwendet. Also es ist nicht unbedingt jetzt auf File-Verarbeitung ausgerichtet, aber vor allem, wenn ich so webbasierte Prozesse habe, dann kann ich auch mit Node-RED arbeiten. Ein ganz neues Tool, das auch aus diesem Low-Code-Bereich kommt, heißt Windmill. Das ist jetzt, wie soll ich sagen, auch mehr filebasiert anwendbar. Also ich bin hier jetzt offener, was ich damit mache, und ich kann Code-Blöcke verwenden, aber eben Low-Code heißt, ich kann dann auch Code schreiben, wenn es sein muss. Und dieses Windmill werde ich nachher demonstrieren. Zeige aber zuerst noch die letzte Kategorie. Wenn ich wirklich quasi von Low-Code zu No-Code, da landet man dann zum Beispiel bei diesen Business, also BPMN, bei der Business Process Model Annotation heißt die Abkürzung, also wo ich eine grafische Prozessmodellierung mache. Das ist eine recht, also schon eine etablierte Geschichte, wo ich halt Business-Prozesse auf, so, mit dieser Notation modelliere und die ist auch normiert und es gibt verschiedene Tools dazu. Und eines, das aus Deutschland kommt, heißt Camunda. Und wir haben das auch schon verwendet, um geografische Datenverarbeitung zu machen. Aber das heißt, hier mache ich implementiere wirklich die einzelnen Prozesse. In Camunda ist es in erster Linie eigentlich Java, aber wir haben es dann extern in Python gemacht. Und der Anwender, die Anwenderin kann dann diese verschiedenen Prozessschritte mit der Logik zusammenstellen. Also eben Vorteil, man sieht es hier, also man kann es auch grafisch noch hervorheben, man kann hier Dokumentation reinschreiben, also es ist eigentlich recht gut lesbar. Wo wir so ein bisschen an die Grenzen gestoßen sind, ist, dass wir so Abläufe hatten, ich kriege ein ZIP-File und da drin sind dann irgendwie NJ-Files. Das heißt, dann muss ich einen Loop machen. Und das ist schon etwas, das ein bisschen schwieriger wird. Und da muss ich jetzt beim Camunda, muss ich dann doch irgendwie so Groovy-Skripte schreiben, um das dann abzuhandeln. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr im No-Code und dann habe ich hier versteckt drin eben doch noch so ein bisschen Code und es sieht dann einfacher aus, als es in der Praxis ist. Und was auch zu sagen ist, dass Camunda ist so ein Open-Core-Modell, also das, was man hier jetzt sieht, das ist Open-Source, aber es gibt gewisse Tools, wo ich dann, kaufen muss und die sind eben zum Teil recht wichtig. Also ein bisschen die Prozessübersicht, was dann abgelaufen ist, das ist dann schon nicht mehr in diesem Open Core drin. Hier als Überblick nochmals, was ich alles gezeigt habe. Airflow, Dexter, Prefect, Python, DAG, Notebooks, SQL, Kategorie, Low-Code und dieses BPMN. Ich gebe hier noch andere Kategorien, ist ein bisschen willkürlich und auch die Auswahl ist jetzt wirklich, sagen wir halt nach unseren Anwendungsfällen oder nach den Anwendungsfällen unserer Kunden. Und mein Favorit aus dieser Auswahl werde ich jetzt gerade, ich habe noch ein anderes Thema, merke ich. Ich werde nachher zeigen. Jetzt gibt es ja noch ein OGC, Standard Processes, wurde schon gezeigt. Und das heißt, dann wäre eigentlich die Schnittstelle gegen außen. Wenn ich jetzt halt alle diese Tools habe, aber ich will eine normierte Schnittstelle haben, wie sie aufgerufen werden, kann ich OGC API Processes verwenden. Und wir haben das auch gemacht. Also wir haben diese Processes genommen und haben hinten so eine Processing Engine angehängt, die halt den API hat, dass wir dann aufrufen konnten, Monitoring und so weiter dazu. Also das geht so. Aber eben auch das OGC API ist noch keine Engine, die wirklich Prozesse kontrolliert, sondern ist nur das API. Wie rufe ich so etwas auf? Also ich muss hinten dran was haben, das dann auch eben die Orchestrierung macht. Und jetzt käme ich zu dieser Demo. Genau. Mal schauen. Also hier sieht, das ist jetzt dieses Windmill. Das ist meine Übersicht. Das sind, nennt sich jetzt hier Skripte oder Flows. Und da gibt's auch noch Apps. Wie viel Zeit habe ich? Ja, mal schauen. Ich wollte zeigen, ich hole mal einen JSON und schaue mir das an. Also ich kann jetzt hier diesen Prozess auswählen und ich kann den, also jetzt auf Run habe ich gedrückt. Ich will ihn jetzt nicht editieren und dann sieht man, ich habe irgendwie 4 Eingabeparameter und kann es dann laufen lassen. Ich habe jetzt hier und das ist jetzt meine Anwendungsfall, den ich dann zeigen will. Wenn ich auf diese Adresse gehe, dann erhalte ich von einem Service alle Gemeindegrenzen oder überhaupt so Hoheitsgrenzen in der Schweiz. Und das ist die Anwendung, die wir hatten. Wir mussten die Gemeindegrenzen müssen wir in einer Applikation aktuell halten. Und jetzt gibt es diesen Service, der sagt uns immer, wann ein neuer Datensatz herauskommt. Das heißt, jetzt müssen wir hier abfragen. Und dann sehen wir, es gibt so XFZ-Files oder Shape-Zips und noch GDB-Zips. Uns gefallen jetzt diese Shape-Zips am besten. Das heißt, wir müssen die jetzt hier rausfiltern. Das haben wir jetzt hier so gemacht, dass man noch so einen Filter angeben kann. Haben wir den Prozess erweitert. Gibt so eine Filtersprache, die ich auf JSON anwenden kann. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich ein Ausrufezeichen zu viel erwischt da. Ja, dann sieht sie schon ein bisschen übersichtlicher aus. Also jetzt habe ich nur noch die Shapefiles mit der Downloadadresse und muss nur noch die Zeitstempel anschauen, welches ist jetzt das Neueste. Also das ist jetzt ein Skript, das ich jetzt hier so ausführen kann, das Resultat anschauen kann. Und das nächste Stufe ist jetzt, ich mache einen Workflow daraus. Und das ist jetzt der hier. Ich zeige zuerst mal das Detail, dann sieht man schon mal, wie das aussieht. Also ich schaue jetzt, gibt es ein neues Dataset? Und wenn ja, hole ich mir das ZIP-File runter, entpacke es und dann habe ich darin mehrere Shape-Files drin. Da gibt es einen For-Loop, kann ich durchgehen, mache jetzt hier noch eine Notification und dann mache ich Ogre-Togger. Und das ist es dann. Ich gebe noch eine Nachricht, dass alles gut gelaufen ist. Ich muss jetzt hier noch force, dass er vergisst, dass es schon was Neues gegeben hat. Und lasse ich das laufen. und kann hier zuschauen, wie er durchläuft. Ich glaube, das war Success und kann hier jetzt auch Details anschauen, was die einzelnen Prozessschritte zurückgegeben haben. Ja, im Ansip sieht man halt, was jetzt alles drin war. Da waren halt die ganzen Shapefiles drin. Ja, also ich kann die einzelnen Schritte anschauen. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe ins Edit, sieht man noch, wie das zusammengesetzt wurde. Also das sind jetzt die einzelnen Scripts. Die meisten sind in Python implementiert. Aber was jetzt hier speziell ist, diese Parameterübergabe. Also ich kann jetzt von einem Schritt vorher, kann ich im nächsten Schritt dann die Input-Parameter übernehmen. Also ich kann sagen, ich will jetzt eben die URL hier als Input-Parameter haben und der Output, der soll dann .zip heißen. Also das heißt, hier habe ich noch solche recht mächtigen Expressions, wo ich Inputs und Outputs verbinden kann. Vielleicht ganz am Schluss, wenn ich jetzt wirklich noch etwas anhängen will, ich könnte jetzt hier nochmal eine Action einfügen. Ich kann entweder vom Hub bestehende Skripte nehmen zu verschiedenen Themen oder eben aus meinem eigenen Workspace und mache jetzt hier nochmal so eine Nachricht und ja gut, jetzt mache ich halt, ja, das ist noch nicht so interessant, aber jetzt hier noch, ich schicke jetzt etwas an einen Slack-Kanal, also einen Chat-Kanal, das heißt, da muss ich jetzt auch hinterlegen, wie ist die Adresse, vielleicht Credentials und solche Sachen und da gibt es Ressourcen dazu, das heißt, ich habe jetzt eine vordefinierte Ressource, die alle diese Daten enthält und so habe ich jetzt den Schritt hier eingefügt, ich kann es hier jetzt auch testen, kann es safen, lass es durchlaufen und dann wird jetzt in unserem Chat-Kanal, den ich jetzt hier nicht sehe, noch eine zusätzliche Nachricht kommen. Ja, ich glaube, das ist die Demo. Habe ich noch was? Nein, ich konnte das alles zeigen. Ja gut, eben am Schluss könnte ich jetzt noch die Ausführungszeiten anschauen und die Resultate anschauen, filtern und so. Das ist recht schön gemacht. Ja, das war's von der Demo. Danke.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Im Chat ist jetzt noch keine Frage, aber warten wir mal noch. Das war ja gerade auch, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber hier gibt es eine Frage, ja.
Was war denn jetzt dein Favorite Tool? Apache Airflow oder Windmill?
Das war jetzt Windmill, okay. Das ich jetzt gezeigt habe. Eben, sie ist recht jung, aber ist wirklich auf Self-Hosting auch ausgelegt. Es gibt eine gehostete Instanz und es sind zwei Docker-Container, die ich laufen lassen muss und das Backend ist eine Postgres-Datenbank. Das heißt, es ist wirklich passt recht gut so ins Geo-Umfeld.
Und den Sprung zu Cronjobs, kann man da auch Uhrzeiten noch definieren?
Aha, das habe ich nicht gezeigt. Also das ist sehr einfach. Also ich kann hier jetzt quasi einen Job schedulen und sagen, es soll jede Nacht laufen. Und das haben wir jetzt in dem Sinn auch schon, also ich sage jetzt vielleicht einen Monat im praktischen Einsatz oder ein bisschen länger. Also wie so auf Mastodon gibt es ein Cookies News Twitter und der ist auch damit gemacht. Das heißt, da wird jetzt laufend, also gibt ein GitHub, ruft einen Hook auf. Also alle diese Funktionen, die ich jetzt von Hand laufen gelassen habe, kann ich auch über eine URL aufrufen. Und das macht GitHub, die ruft hier quasi einen News Hook auf und der macht dann, stellt sich den Text zusammen und schickt der auf Mastodon als Tweet raus. Also das,
okay, cool, danke.
Das ist recht gut gemacht, diese zeitgestörten Sachen.
Da hinten gibt es noch weitere Fragen, dann gehe ich mal rum.
So, danke für den Vortrag erstmal. Mich würde interessieren, es ist ja so, dass so ein Tool wie Windmill hat ja einen Overhead, den man hat, um das zu installieren und was mich würde nur interessieren, welche Erfahrungswerte man sind, ab wie viel Skripten, ab wie viel Cronjobs sich denn lohnt, auf so ein Tool umzusteigen. Weil wenn ich jetzt einen Cronjob habe, dann werde ich jetzt nicht so ein Windmill aufsetzen, aber ab 20 vielleicht schon. Was sind eure Erfahrungswerte?
Gute Frage. Ich würde sagen, sobald man das Gefühl hat, es wächst einem über den Kopf. Also ich finde schon so, bei 10 Cronjobs wird es mir schon zu viel eigentlich. Also, aber das ist eine Geschmackssache. Aber ja, ich meine, Setup und so ist schon, ich meine, was hier jetzt beim Windmill auch schön ist, das hat eine Userverwaltung drin, ich habe verschiedene Workspaces, das heißt, ich kann dann auch wirklich Benutzergruppen einbilden, die sagen, du kannst jetzt selbst da was laufen lassen oder sogar dir selbst einen Flow machen. Also es ist eine neue Art eigentlich, diese Art von Jobs zu machen. Und ich kann mir sogar eben, diese Apps habe ich nicht gezeigt, ich kann dann sogar noch ein Dashboard bauen und sagen, wenn du den Button drückst, dann wird halt dieser Datensatz publiziert. Das heißt aber eben, es kann eine Verifikation sein, jemand sagt, okay, jetzt meine Daten sind gut, es ist auch drin, dass so ein Zwischenschritt ist, quasi die Freigabe von Daten und dann erfolgt dann der nächste Schritt, die Publikation. Also in dem Sinn eben ist es vielleicht nicht nur die Cronjobs, die man anschauen muss, sondern wirklich ist auch eine neue Art, wie man solche Sachen organisieren kann. Also es lohnt sich dann vielleicht doch schon früher.
Ja, der Vorteil ist ja auch einfach, wenn ich Cronjobs habe, das geht vielleicht auf dem herkömmlichen System, aber sobald ich dann anfange mit Containern und sowas, da ist das natürlich sehr sperrig und irgendwie auch immer so ein bisschen Bruch, ne? Mhm. Und da sind das natürlich mit solchen Methoden, lässt sich das vielleicht besser abhandeln, ja. Gut, gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir für die Vorträge heute durch. Es gibt aber noch weiter Programm hier natürlich mit einer kurzen Pause und dann geht's noch weiter, ja? Ich würde mich freuen, wenn ich Sie noch weiter sehe oder euch. Und ansonsten sehen wir uns morgen sicher noch, ne?